Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
Im Computermagazin schauen wir diesmal nach Austin zur South by Southwest und hören uns an, was man dort zum möglichen TikTok-Verbot in den USA sagt. Wir erklären, wie ein digitaler Zwilling von Deutschland helfen soll, die Folgen des Klimawandels besser in den Griff zu bekommen. Und in Frankreich war die sogenannte Bettwanzenplage letztes Jahr wohl durch russische Fake News mit angeheizt worden. In Paris plant man unter anderem deshalb nun ein Gesetz, um ausländische Hetzkampagnen besser einbremsen zu können. Das und mehr in der nächsten knappen halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Offiziell geht es um einen Eigentümerwechsel. Inoffiziell könnte das Ende der Video-App TikTok in den USA sein. Das Repräsentantenhaus hat in dieser Woche einem Gesetz zugestimmt, das den chinesischen Mutterkonzern ByteDance zum Verkauf der Video-App zwingen soll. Andernfalls könnte TikTok aus den USA verschwinden. Ob das Gesetz auch den Senat passiert, das ist noch unklar. Trotzdem beschäftigt ein mögliches Verbot all jene, die mit Social-Media-Inhalten Geld verdienen. Nils Damz hat mit drei von ihnen auf dem Tech-Festival South by Southwest in Austin gesprochen.
Listen, she's on point, okay?
So verdient Trenton Acri Geld.
As a man, we will do.
Als Mann tun wir alles für eine erfolgreiche Beziehung, wenn uns unsere Partnerin wirklich was bedeutet.
If we truly care about the person that we're dating.
Dieser Clip hat bei TikTok 4 Millionen Views. In seinen Videos gibt er Frauen Liebes- und Beziehungstipps.
But from a man's perspective,
aber aus einer männlichen Perspektive.
Relationships and dating. So here we are.
Bei TikTok hat er mittlerweile rund 34.000 Follower. Viele davon seien in den letzten Monaten dazu gekommen. Das habe ihn auf ein neues Level gehoben.
TikTok has really, you know, brought me up. To that next level.
Sein Ziel ist es, von seinen Videos leben zu können. Aber zum einen,
the sounds are getting taken off.
Sei bei vielen seiner Videos die Musik entfernt worden. Grund war ein rechtlicher Streit zwischen TikTok und der Plattenfirma Universal. Und jetzt auch noch das mögliche Verbot. Finanziell hätte das einen negativen Effekt.
So I do think that that would have a negative effect.
Er kann die Datenschutzbedenken der US-Regierung aber nachvollziehen.
I mean, I understand what they're doing, you know, when it comes down to security.
Die sorgt sich, dass über TikTok US-Daten an die chinesische Regierung weitergegeben werden könnten. Seine Lösung, ganz nüchtern,
you should be able to kind of
man sollte dann in der Lage sein, auf andere Plattformen auszuweichen.
Make moves elsewhere.
Das ist Musik von Jennifer De Leon. Sie hat diese Woche ihren ersten Auftritt beim wichtigen South by Southwest Festival. Und der Grund dafür ist, dass mich jemand vom Festival bei TikTok gesehen hat. Social Media sei gerade für sie als noch unbekanntere Künstlerin zwar extrem wichtig, aber auch sie sei entspannt, was ein mögliches Verbot angeht, denn auch sie sieht immer noch ausreichend Social Media Alternativen. Das ist Abraham de la Rosa. Ich sehe Nachrichten schneller bei TikTok als bei Google oder im Fernsehen bei CNN oder Fox. Auch deshalb sei TikTok gerade bei jungen Usern so wichtig.
TikTok's really good about that.
Er macht hauptberuflich Social Media Clips für Bands, die über Plattformen wie TikTok bekannter werden wollen. Die Aufregung kann er aber nicht so richtig verstehen. Es müsse doch einen besseren Weg geben, als die App zu verbieten.
I feel like there's a better way than just banning it ultimately.
Kreative, die TikTok für ihre Inhalte nutzen, machen sich Gedanken über die Zukunft ihrer Plattform. Nils Damz hat mit ihnen auf dem Festival South by Southwest gesprochen. Bei künstlicher Intelligenz denken viele automatisch an Alexa, an Siri und natürlich an ChatGPT. Mit KI assoziiert man außerdem oft gefakte Bilder oder Jobs, die demnächst durch Maschinen ersetzt werden. Allerdings kann künstliche Intelligenz mehr. Zum Beispiel beim Umgang mit dem Klimawandel helfen. In welcher Weise, in welchem Umfang und mit welchem Aufwand, das war Thema bei der 13. Deutschen Klimatagung in Potsdam. Stefan Hübner berichtet über einen ganz neuen Ansatz in der Klimaforschung.
Die historische Villa Mumm in Frankfurt-Sachsenhausen. Das Palais im Park, in dem einst Champagnerbaron Mumm residierte, beherbergt heute das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Dort arbeitet Andreas von Dömming. Er leitet das Projekt Digitaler Zwilling Deutschland.
Ja, ein digitaler Zwilling ist grundsätzlich mal, dass man ein digitales Modell der Realität baut. Das heißt, man bildet die Realität ab und man kann dieses Modell dann nutzen, um zum Beispiel Was-wäre-wenn-Szenarien durchzuspielen, Dinge zu analysieren. Und dafür nutzen wir den digitalen Zwilling Deutschland.
Dazu wird ganz Deutschland per Laser aus der Luft abgescannt. Aus den so gewonnenen Informationen wird ein digitales 3D-Datenmodell des Landes errechnet. Bis 2025 soll alles im Kasten sein. Danach ist dann beispielsweise klar, wo welches Haus und welcher Baum steht. Auf dieser Basis können dann mit KI Planspiele durchgeführt und mögliche Gefährdungssituationen simuliert werden.
Wir verstehen unseren digitalen Zwilling als Baukastensystem, damit man zu den einzelnen Anwendungsfällen spezielle fachliche Zwillinge erzeugen kann. Zum Beispiel einen Waldbrandzwilling oder einen Zwilling für Starkregen.
Darauf aufbauend soll etwa das Wissen über die Gesundheit unserer Wälder präzisiert werden. Auch Hinweiskarten könnten entstehen, um Waldbrände besser verhindern oder bekämpfen zu können. Sie wären wertvoll für die Praxis, sagt Christoph Hartebrot von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg.
Das Wichtige ist jetzt, dass wir eben mit diesen Karten aus unserer Sicht ein sehr gutes Kommunikationsinstrument zwischen Forst und Feuerwehr haben. Man guckt auf dieselbe Karte. Im Krisenmanagement nennt man das dann gemeinsame Lagebeurteilung. Und ich denke, wir kommen mit den Instrumenten in eine Situation, dass wir uns auch viel konkreter um Waldbrandprävention kümmern können.
Denn künstliche Intelligenz wird es deutlich erleichtern, beim Berechnen von Gefährdungsszenarien die aktuellen Klimamodelle vollumfänglich zu berücksichtigen. Außerdem dürfte KI ganz generell die Qualität der Klimamodelle verbessern und ihr Entstehen beschleunigen, erwartet Niklas Börs vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Einerseits stehen wir vor einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir, glaube ich, so kennen, nämlich den menschengemachten Klimawandel. Und andererseits sind wir mitten in einer technologischen Revolution im Bereich der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens. Und ich denke, dass insbesondere für die Effizienz und für die Möglichkeiten, Unsicherheiten zu quantifizieren mit Klimamodellen und Erdsystemmodellen, es unglaubliches Potenzial gibt, das wir in den nächsten Jahren ausnutzen können.
Bezogen etwa auf Regionen und bestimmte Wetterereignisse öffnen sich der Forschung also durch KI ganz neue Türen. Forschende wird es dabei aber weiterhin brauchen, damit sie die Datengrundlagen und die Qualität der Berechnungen und Auswertungen im Blick behalten. Für die KI jedoch ebnet sich hier ein Feld, auf dem sie ihre Nützlichkeit sinnvoll unter Beweis stellen kann.
Ein digitaler Zwilling von Deutschland kombiniert mit künstlicher Intelligenz. Das könnte helfen, die Folgen des Klimawandels besser in den Griff zu bekommen. Stefan Hübner war das über einen neuen Ansatz der Forscher aus Potsdam. Frankreich will sich in Zukunft besser gegen Cyberattacken wappnen, vor allem gegen solche, die aus dem Ausland gesteuert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist nun im Rechtsausschuss der Nationalversammlung beraten worden. Dass solche Maßnahmen wirklich wichtig wären, hat erst letztes Wochenende auch ein groß angelegter Hackerangriff auf unterschiedliche Ministerien und staatliche Dienstleistungsportale in Frankreich gezeigt. Frage an Caroline Diller im ARD-Studio Paris. Was steht denn in diesem Gesetzentwurf drin?
Der ist an sich gar nicht mal so umfangreich. Es sind 4 Artikel für insgesamt 4 Maßnahmen, von denen es eine aber in sich hat. In Zukunft sollen französische Geheimdienste die Möglichkeit bekommen, mithilfe von Algorithmen, also zum Teil automatisiert, mögliche ausländische Einflussnahme im Netz aufzuspüren. Diese algorithmenbasierte Suche war bisher nur bei Terrorverdacht möglich. Die Ausweitung auf Cyber-Einflussnahme aus dem Ausland ist als Test gedacht und soll erstmal auf 3 Jahre begrenzt werden. In dem Entwurf ist außerdem davon die Rede, dass eine Art Lobbyregister eingerichtet werden soll. Das heißt, jede oder jeder, der die Interessen ausländischer Akteure vertritt, auch legitime Interessen, soll das in Zukunft deklarieren müssen. Und die Regierung soll dem Parlament jedes Jahr einen Bericht vorlegen zum Stand der Bedrohung durch ausländische Einflussnahme im Netz.
Es hatte eine Reihe von Vorfällen gegeben, die die französische Regierung als Versuch der Einflussnahme wertet und für die sie auch Russland verantwortlich macht, unter anderem die sogenannte Bettwanzenplage vom letzten Sommer. Was ist da dran?
Also tatsächlich hat sich der französische Europaminister Anfang März im Fernsehsender TF1 hingestellt und gesagt, dass der Bettwanzenhype in den sozialen Medien künstlich aufgebauscht worden sei, und zwar durch Konten, die mit Russland in Verbindung stehen sollen. Jean-Noël Barrot beruft sich dabei auf Untersuchungen von Viginom, das ist eine Agentur, die zum französischen Geheimdienst gehört und eben speziell Cyberattacken aus dem Ausland abwehren soll. Man vermutet, dass die Bettwanzen von einer bestehenden russischen Desinformationskampagne aufgegriffen wurden, Doppelgänger heißt die. Bei dieser Kampagne wurden zum Beispiel Websites von europäischen Medien nachgebaut und mit Fake-Contents gefüttert. In Frankreich hat das zum Beispiel die Tageszeitung Libération betroffen. Da stand dann zum Beispiel, dass die Ausbreitung der Bettwanzen eine Folge der Sanktionen gegen Russland sei oder dass ukrainische Geflüchtete die mitgebracht hätten. Und ein spezielles Verbreitungsnetzwerk soll diese Fake-Contents dann im großen Stil ins Netz gespült haben.
Und welchen Schaden richten nun solche Destabilisierungsversuche Russlands in Frankreich an? Bleiben wir nochmal bei den Bettwanzen. Ist es möglich, dass die russischen Eingriffe Panik im Land verursacht haben, beziehungsweise dass dadurch die mediale Aufmerksamkeit erst so richtig groß geworden ist?
Ist am Ende schwer zu beurteilen. Also ich denke, man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das Ziel hinter der Bettwanzenaktion war wohl, das ist zumindest die Vermutung, Frankreich vor allem vor den Olympischen Spielen zu diskreditieren und dem Tourismus zu schaden. Guckt man sich jetzt die zeitlichen Abläufe an, dann liegt aber nahe, dass diese Desinformation nicht der Auslöser war, dieses Thema aber aufgebauscht und damit eben zu dieser Hysterie beigetragen hat. Im Juli hatte eine französische Gesundheitsbehörde einen Bericht veröffentlicht. Darin stand, dass in den letzten 5 Jahren rund 11% der Haushalte in Frankreich von Bettwanzen befallen waren. Das sind Zahlen, die übrigens auch kritisiert wurden. Aber erst Ende September, Anfang Oktober wurde dieses Thema dann in den Medien richtig fett. Das heißt, es war aber vorher schon auf dem Markt.
Nochmal kurz zur anfangs von mir angesprochenen Cyberattacke vom letzten Wochenende in Frankreich. Was weiß man denn darüber?
Also tatsächlich spricht die Regierung von einem bisher nicht dagewesenen Ausmaß. Der Angriff ging Sonntagabend los. Mehrere Ministerien und staatliche Dienstleistungsportale waren davon betroffen und schlicht und einfach down. Das heißt, man hatte keinen Zugang mehr dazu. Laut der Regierung ist der Schaden, der dadurch entstanden ist, überschaubar, aber der Umfang gibt eben zu denken. Was die mutmaßlichen Drahtzieher angeht, auf Telegram haben mehrere Hackergruppen diesen Cyberangriff für sich beansprucht, darunter ein Netzwerk namens Anonymous Sudan. Über die liest man im Netz, dass sie eine islamisch und anti-westlich inspirierte Gruppe seien, die aber zum Teil auch mit pro-russischen Hackern zusammenarbeiten soll. Laut dem französischen Tech-Portal Numerama ist die Motivation von Anonymous Sudan insgesamt aber ziemlich unklar.
Sagt unsere Paris-Korrespondentin Caroline Diller. Frankreich will sich mit einem neuen Gesetz besser gegen Hackerangriffe, insbesondere aus Russland, rüsten. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Alle freien Parkplätze in einer Stadt auf einer Website finden, Anträge beim Bürgeramt nur noch digital erledigen, Energiesparen mit intelligenten Stromzählern, Smart Cities, also intelligente, vernetzte Städte, sind die Zukunftsvision. Und, Überraschung, es gibt sie auch schon in Deutschland. Seit Jahren läuft ein entsprechendes Modellprojekt in Ulm. Jim Bob Nikschas stellt es vor.
Wie ist das eigentlich so, in einer smarten Stadt zu leben?
Also ich muss sagen, ich merke eigentlich relativ wenig davon.
Vielleicht die Online-Terminvergabe, das klappt mittlerweile ganz gut.
Ich habe das nicht wirklich wahrgenommen, also das ist an mir vorbeigegangen.
In Ulm in Baden-Württemberg scheint das smarte Lebensgefühl noch nicht bei allen angekommen zu sein, obwohl die Stadt seit 5 Jahren Teil eines bundesweiten Modellprojektes ist. Mehr als 70 Städte und Kommunen sollen smart werden, vom Bund gefördert mit mehr als 800 Millionen Euro. Was smart eigentlich genau bedeutet, das weiß Michael Pfefferle vom IT-Branchenverband Bitkom.
Einerseits geht es darum, wirklich die Bürgerleistungen zu verbessern, also dass ich als Bürger meine Anträge beispielsweise online stellen kann. Im zweiten Schritt geht es darum, dass Kommunen Daten in Echtzeit verwenden, um zum Beispiel die Ampelanlagen zu steuern, um somit den Verkehr flüssiger zu machen. Und der dritte Aspekt ist, im Grunde genommen über sehr lange Zeit Daten zu verwenden, um die Politik in diesen Städten besser zu machen.
Doch das dauert, auch in Ulm. Viele smarte Projekte wurden dort bisher nur geplant oder getestet. Aber es gibt auch Fortschritte.
Was ich ganz gut finde, ist die Möglichkeit, so Sachen wie volle Mülleimer oder sowas über entsprechende Plattformen zu melden. Was mich da ein bisschen stört, ist, dass man sich mit allen persönlichen Daten meines Wissens anmelden muss.
Daten sind allerdings die Grundlage für smarte Städte. Zum Großteil werden sie bereits anonymisiert gesammelt. Vorreiter sind Großstädte wie München, Hamburg und Köln. Im europäischen Vergleich landet Deutschland bei den Smart Cities aber eher im hinteren Mittelfeld. Aus Gründen, sagt Bitkom-Experte Pfefferle.
Tatsächlich haben wir in Deutschland keine abgestimmte Strategie seitens Bund und der Länder, wie die flächendeckende Digitalisierung der Kommunen und auch der Region gelingen sollte. Und vor allem kommt wenig beim Bürger an.
Das kritisieren auch Union und AfD. In ihren Anträgen im Bundestag fordern sie die Ampelkoalition auf, das Thema Smart Cities über die Modellprojekte hinaus stärker voranzubringen. Der CDU-Abgeordnete Lars Rover vermisst unter anderem den Smart City Stufenplan, ein Strategiepapier, das im Koalitionsvertrag angekündigt wurde.
Sie vertrödeln nach unserer Wahrnehmung im Moment wertvolle Zeit. Andere Länder sind viel weiter.
Die Bundesregierung gibt sich gelassen. Der Smart-City-Stufenplan soll im Sommer vorliegen, kündigt die SPD-Politikerin Elisabeth Kaiser an, Staatssekretärin im Ministerium für Wohnen und Stadtentwicklung.
Da bin ich ganz optimistisch, weil ich schon sehe, dass wir damit die Entwicklung von smarten Kommunen sozusagen durchaus voranbringen können.
Vorerst aber wird es wohl bei smarten Leuchtturmprojekten bleiben. Ulm hat sich inzwischen immerhin in die Top 10 der smartesten Städte in Deutschland vorgeschoben. Fazit?
Ist nicht die beste Stadt. Nach meiner Meinung nach ist es eigentlich okay.
Deutsche Städte werden smarter, auch wenn das Echo der Bürger darauf bislang eher zurückhaltend ausfällt. Das Europaparlament hat das erste KI-Gesetz der Welt final abgesegnet. Nach jahrelangem Tauziehen ist das Regelwerk für die Zukunftstechnologie jetzt endgültig beschlossene Sache. Der AI Act, wie das Gesetz heißt, gilt schon jetzt als historisch, auch wenn viele Regelungen umstritten sind. Katrin Schmidt berichtet aus Straßburg.
Künstliche Intelligenz ist quasi überall. In Texten, Bildern und Clips, im Netz, bei Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, im Krankenhaus, im Kundendienst, in der Spracherkennung oder bei der Auswertung von Klima-, Geo- und Finanzdaten. Und Europa ist nun der erste Kontinent, der dafür gewisse Regeln aufstellt.
So this is it, colleagues. The EU delivered. No ifs, no buts, no later. These are the rules.
Europa hat geliefert. Kein Wenn, kein Aber. Das sind die Regeln. So stolz klingt jetzt der rumänische EU-Abgeordnete Dragoș Tudorache. Er hat die KI-Verhandlungen für das Parlament über Jahre mit angeführt. Pionierarbeit im besten Sinne. Antworten mussten gefunden werden für Fragen, die konkret noch gar nicht bekannt sind. Sergej Lagodinsky, der Verhandlungsführer der Grünen-Fraktion.
Europa ist ein Kontinent, der feels the pulse of history.
All dies zeigt, dass Europa ein Kontinent ist, der auch im digitalen Zeitalter den Puls der Geschichte spürt. Nun brauchen wir als nächstes mehr Investitionen und wir brauchen die Unterstützung der KI-Technologie Made in Europe. Das ist die nächste Herausforderung. Und ja, wir nehmen sie an.
Ebenso wie zuvor schon weitreichende Fragestellungen wie, inwieweit darf künstliche Intelligenz zur Überwachung im öffentlichen Raum eingesetzt werden? Und so steht es nun drin im Gesetzestext. Echtzeitüberwachung, Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen ist in engen Grenzen erlaubt, etwa bei der Identifizierung von konkret gesuchten Personen bei schweren Straftaten oder bei akuter Terrorgefahr. Aufgezeichnetes biometrisches Material darf noch etwas weitgehender zur Fahndung genutzt werden. Insgesamt zu weit gehend findet die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn.
Bei Bürgerrechten konnten wir gegen die Mitgliedsländer kein Verbot biometrischer Echtzeitüberwachung erreichen, aber wichtige rechtsstaatliche Hürden einziehen.
Das KI-Gesetz verbietet nämlich allen voran auch das sogenannte Social Scoring, ein Verfahren, mit dem etwa China seine Bürgerinnen und Bürger in Verhaltenskategorien einteilt. Europa aber wird keine KI-Systeme erlauben, die Menschen nach politischen oder religiösen Ansichten, Hautfarbe oder sexueller Orientierung erfasst. Aber, so Europaabgeordnete Hahn,
für unsere demokratische und wirtschaftliche Zukunft gilt es, weiterzuarbeiten, dass Regierungen künstliche Intelligenz nicht für Überwachung missbrauchen und dass Innovation ein Zuhause in Europa hat.
Vor zu viel Regulierung hatte auch die Bundesregierung in Brüssel gewarnt. Sie will unter anderem den deutschen Champion im Bereich KI wachsen sehen, das Unternehmen Aleph Alpha, das Basismodelle für die KI-Spracherkennung baut. Für solche Grundlagenmodelle, auf denen viele andere Anwendungen aufbauen, gibt es künftig Risikoklassen. Höheres Risiko, etwa in Bezug auf Wahlen, kritische Infrastruktur oder Menschenrechte, heißt mehr Pflichten. Könnte auch zu viel werden, mutmaßt der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss.
Wir beschützen alles und jeden, aber verpassen dadurch ein bisschen Wertschöpfung durch Innovation. Und wir sollten auch aufpassen, dass wir als Europäische Union nicht irgendwie die Knöllchenbehörde dieser Welt werden.
Andere EU-Regeln dürften von den Verbrauchern eher Sternchen bekommen. Künftig muss nämlich klar gekennzeichnet werden, wenn Texte, Bilder oder Videos im Netz und auf Social-Media-Plattformen auf künstlicher Intelligenz beruhen. Auch das allein eine gewaltige Aufgabe angesichts der derzeitigen Flut an sogenannten Deepfakes. Also alles gewissermaßen Work in Progress, so Voss.
Wir sollten nicht glauben, dass unsere Arbeit jetzt auf einmal endet. Wir müssen nämlich anders als bei anderen Gesetzen schneller Antworten und Anpassungen an Probleme und Entwicklungen finden.
Und vor allem in Europa mehr ins Machen kommen, so der deutsche Start-up-Verband. Erfreut und erleichtert wie viele, dass das dazugehörige Regelwerk nun endlich steht.
Europa hat sich in dieser Woche nun nach langem Ringen ein KI-Gesetz gegeben. Katrin Schmidt berichtete für uns aus dem EU-Parlament in Straßburg. Und noch ein Regelwerk hat die EU zumindest ein gutes Stück weit vorangebracht. Man nennt sie Gig-Worker, das kommt aus der Musikbranche, wo man sich oft nur für einen Gig, also für einen gemeinsamen Auftritt zusammentut. Gig-Worker sind im Internet oft auf großen Plattformen unterwegs, um Jobs per App anzunehmen. In Brüssel haben die Sozialminister der EU-Mitgliedsländer Beschlüsse gefasst, um diese Art von Beschäftigungsverhältnissen klarer zu regeln. Es geht also um Verbesserungen für jene Menschen, die oft als Selbstständige behandelt werden, meist mehr schlecht als recht bezahlt werden und der soziale Schutz für sie eher gering ausfällt. Die EU-Sozialminister haben nun eine Reform der sogenannten Plattformarbeit unter Dach und Fach gebracht. Andreas Meyer-Feist.
Man sieht sie in fast allen europäischen Städten. Sie gehören zum Straßenbild, sie sind immer unterwegs.
Eigentlich sollen sie nur rumfahren und wenn ich ganz hart Kritik üben will, und da sollen sie die Schnauze halten.
So formulierte es einmal Semi Yalcin, der als Fahrradskurier angefangen hat, heute Betriebsrat ist und die Branche aus dem FF kennt. Gigworking, für viele erstmal die große Freiheit.
Nur, dass da nicht einer steht mit einer Stoppuhr, sondern jetzt ist der Algorithmus der Boss.
So sieht es DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Österreichs Sozialminister Johannes Rauch warnte in Brüssel, am Ende blieben dabei zu viele auf der Strecke.
Jene Menschen, die bei Wind und Wetter für ganz wenig Geld, zum Beispiel Essen ausfahren oder Uber-Taxis fahren.
Laut internationaler Arbeitsorganisation sind in diesem Bereich heute 5-mal mehr Menschen beschäftigt als noch vor 10 Jahren, rund 28 Millionen in Europa. Sie bieten Dienstleistungen an, die über standortbasierte Apps für Essenslieferungen oder Taxidienste oder über webbasierte Plattformen, zum Beispiel für Übersetzer oder Grafikdesigner, organisiert werden. Spanien hatte schon damit angefangen, die Beschäftigten hier als Arbeitnehmer einzustufen und nicht als Selbstständige mit Krankengeld und Urlaubsanspruch.
Insisto, nos jugamos el futuro de Europa.
Die soziale Zukunft Europas stehe auf dem Spiel, warnte Spaniens Sozialministerin Yolanda Díaz-Pérez in Brüssel mit Blick auf die EU-Reformskeptiker, vor allem in Deutschland und Frankreich.
Hoy el debate está, si ganan los
die Frage ist, ob diejenigen gewinnen, die das soziale Europa blockieren, und die multinationalen Konzerne, die Arbeitnehmerrechte verletzten und zu wenig Lohn bezahlen würden. Spanien verweist auf die Lage etwa in Madrid. Wer hier für mehrere Plattformen unterwegs sei, komme auf 1.100 bis 1.300 Euro im Monat, aber nicht bei einem 8-Stunden-Tag. Viele würden das gerne machen wegen der Boni und anderer Anreize, aber im Laufe der Zeit würde der Lohn sinken. Dann setze die Frustration ein. Bald soll es klare Kriterien geben für den Beschäftigungsstatus, kündigte Österreichs Sozialminister Johannes Rauch an.
Was auch verbessert wird, ist die Transparenz bei den Algorithmen, wie diese Personen auch bewertet und eingesetzt werden.
Bedeutet, Zusteller zum Beispiel sollen durch die Algorithmen nicht mehr abgestraft werden können, wenn sie das Tempo nicht mehr halten. Noch Mitte Februar war die Reform im EU-Rat durchgefallen. Nun der Erfolg im zweiten Anlauf.
Naja, es ist halt das Wesen auch der Europäischen Union, dass dann oft Einigungen in allerletzter Sekunde zustande kommen. Ja, manchmal würde man sich wünschen, es ginge schneller.
Die belgische Ratspräsidentschaft hatte Estland auf die Ja-Seite gezogen und damit die Entscheidung herbeigeführt. Für Belgiens Sozialminister Pierre-Yves Dermagne eine komplizierte, aber am Ende gute Sache.
It was a difficult file, including France and other member states, which are a bit skeptical.
Die FDP hatte das Vorhaben als Angriff auf die Selbstständigen abgelehnt. SPD und Grüne waren dafür. Deutschland musste sich also der Stimme enthalten. Der Essenslieferant Lieferando reagierte positiv auf den Brüsseler Beschluss. Bereits jetzt würden alle Fahrer regulär angestellt. Der Fahrdienstleister Uber teilte mit, der Status der Mitarbeiter werde von Land zu Land und von Gericht zu Gericht entschieden. Die neuen Regelungen müssten Schutz für die Beschäftigten bieten, aber auch die Unabhängigkeit der Fahrer wahren.
Die Sozialminister der Europäischen Union treiben klare Regelungen für Gigworker voran. Und mit diesem Beitrag von Andreas Meyer-Feist geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir versorgen Sie bei BR24 die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.